Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Und wir stellen gleich mal eine Frage.
Are you unhappy with your life, Michael?
What? Yeah, I mean, no. I mean, yeah. No. Yeah, I love life. I love being alive.
Der irische Schauspieler Andrew Scott als Sonja und Michael gleichzeitig. In New York und London spielte er alle Figuren im Stück Vanya. Ein Riesenerfolg war das. Jetzt ist die Neufassung des tschechowschen Klassikers erstmals auch in Deutschland zu erleben, mit Oliver Mommsen in allen Rollen. Und das sagt er über diese Produktion.
So austoben wie auf dieser Bühne bei diesem Stück durfte ich mich noch nie.
Ja, und wie das ist, zwischen so vielen Charakteren hin und her zu wechseln, das erzählt uns Oliver Mommsen hier gleich selbst. Und damit herzlich willkommen. Onkel Vanya, das ist ein Stück von Anton Tschechow, entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, und darin wird verzweifelt geliebt, gehadert und nach dem Sinn des Lebens gesucht. Der britische Dramatiker Simon Stevens hat das Drama ins Heute verlegt und eine One-Person-Show daraus gemacht. In London und New York war der irische Schauspieler Andrew Scott damit extrem erfolgreich. Den kennen Sie vielleicht als heißen Priester in der Serie Fleabag oder als Bösewicht Moriarty in Sherlock Holmes. Jetzt hat sich die Komödie am Kudamm in Berlin die Rechte gesichert. Der Schauspieler Oliver Mommsen, bekannt unter anderem als langjähriger Bremer Tatortkommissar Nils Stedefreund und aus ganz verschiedenen Theaterproduktionen, er übernimmt alle 8 Rollen. Und wie das geht, darüber haben wir vor der Sendung kurz nach der Probe bei ihm zu Hause gesprochen. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ich freue mich, dass Sie uns helfen, auf uns aufmerksam zu machen.
Andrew Scott hat vorgemacht, wie man mit diesem Stück ein Publikum begeistert am National Theatre in London und am New Yorker Off-Broadway. Es war ein mega Erfolg. Wie kam das Stück dann zu Ihnen bzw. zur Komödie am Kudamm?
Über meine Freundin. Die ist großer Andrew Scott-Fan und hat in den sozialen Medien eben von der Vanya-Inszenierung am National erfahren und hat mir dann kleine Häppchen immer wieder zukommen lassen, weil ich so ein bisschen rumgejammert habe, dass ich nicht ausgelastet bin. Und dann habe ich das gesehen und dachte, ja, okay, ich höre auf zu jammern. Und fand das viel zu groß und viel zu extrem und viel zu toll und viel zu brillant und viel zu gewagt. Und dann ging so Wochen ins Land und irgendwann wurde es immer machbarer. Und dann kamen ganz viele Mosaiksteinchen zusammen. Felix Bachmann, der Regisseur, mit dem ich seit 3 Wochen in der Probebühne stecke, den kenne ich aus den Inszenierungen am St. Pauli-Theater. Und da haben wir schon eine tolle Kommunikation gehabt. Und natürlich haben wir nach den Vorstellungen immer bei vielen, vielen Bieren dann da gesessen und gesagt, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Wir müssen unbedingt mal so einen Klassiker, so mal anders. Und dann bin ich mit Martin Wölfer, Berlinale letzten Jahres, in den Titania-Palast. Da lief eine...
Wir erklären mal kurz, Martin Wölfer ist der Leiter der Komödie am Kudamm.
Ja, das ist ein langjähriger Weggefährte. Seit 1995 darf ich an der Komödie am Kurfürstendamm Theater spielen und wir sind Freunde, schätzen uns. Und jedenfalls sind wir ins Kino gegangen, weil da lief die Inszenierung mit Andrew Scott als Aufzeichnung vom National Theater. Und danach sagte Martin, okay, machen wir.
Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, worum es geht in diesem Tschechow. Also da gibt es diesen Onkel Vanya, der heißt jetzt Ivan, der sitzt auf so einem russischen Landgut, das ist jetzt bei Simon Stevens, das hat ja alles verändert und auch ein bisschen verknappt, der sitzt jetzt auf so einem Kartoffelacker und dann kommt sein Schwager zu Besuch. Im Original bei Tschechow ist es halt der Kunstprofessor, hier ist es ein Filmregisseur und für den hat Vanya sein ganzes Leben geopfert. Er hat an ihn geglaubt. Er hat das Gefühl gehabt, sein Leben ist dadurch erfüllt, dass er ihn unterstützt. Und jetzt merkt er aber, dass das ein totaler Blender ist und dass da eigentlich gar nichts dahinter ist. Und dieser Alexander kommt zu Besuch mit seiner schönen Frau, in die dann auch alle verknallt sind. In dem Stück gibt's 8 Rollen, 4 Männer, 4 Frauen. Sie spielen die alle gleichzeitig. Wir haben eine neue Sprache ein bisschen. Bei Tschechow heißt es, glaube ich, alter Zwieback an einer Stelle. Das ist jetzt hier ein alter Sack oder so. Also es ist ein bisschen ins Heute geholt. Wie macht man das? Also diese Rollen werden ja so schnell gewechselt, dass sie ja nicht mal Zeit haben, sich irgendwelche anderen Kostüme anzuziehen. Also es ist ja in Bruchteilen von Sekunden. Das heißt, wie switcht man in die andere Figur? Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwelche Gesten sind oder dass man sich vielleicht für jeden irgend so eine bestimmte Macke oder irgendwas ausdenkt. Wie machen Sie das?
Tschechow ist ein solcher Menschenfreund und so ein genauer, liebevoller Beobachter unserer Welt und vor allen Dingen der verschiedenen Charaktere, die rumlaufen. Ich kann nur empfehlen, all seine Kurzgeschichten zu lesen. Das sind teilweise 3 Seiten und in denen entwirft er einen Kosmos. Das heißt, dass all die 8 Figuren sehr, sehr klar voneinander getrennt sind, schon von Tschechow. Und dass sie alle ihre eigene Agenda haben, sie haben alle ihre eigene Energie, sie haben ihre eigenen Wünsche, sie haben ihre eigenen Rhythmen, sie haben ihre eigenen Stimmen. Es geht bei den Proben, ich habe ganz viel gelesen, also Tschechow war mit Olga Knipper, einer Schauspielerin, verheiratet, die unter anderem auch in der Premiere von Onkel Vanya gespielt hat. Es geht bei ihm ganz klar um die Töne und er hasst nichts mehr als Künstlichkeit. Das heißt, man nähert sich erstmal über das Innen der Figur an und guckt so, was sind das für Antriebe? Und für diese Antriebe, es gibt eine Technik, die hat Michael Tschechow ersonnen, ein Schauspielsystem, und da gibt es die psychologische Geste. Das heißt, man nimmt diesen Antrieb, diesen größten Wunsch der Figur und macht das körperlich immer größer, immer größer. Und dann irgendwann fängt man das an, immer mehr zu verkleinern. Und zum Beispiel jetzt bei Sonja ist es so, das ist die Jüngste, die arbeiten auf dem Kartoffelhof und die macht sich die ganze Zeit, versucht die sich den Dreck unter den Fingernägeln wegzupulen. Aber es ist auch, weil sie verknallt ist, ist es auch dieses, er liebt mich nicht, er liebt mich nicht. Und so sind wir bei Sonja, sobald ich diese kleinen Finger habe, kommt Sonja und dann kann ich die spielen. Im Gegensatz zu zum Beispiel Liam, das ist so der Buffo, der unglaublich groß erzählt mit riesen Gesten, der eigentlich jedes Wort bebildert. Ich habe das zum ersten Mal grandios gesehen von Georgette D. Siehst du die Frau in dem Tal da hinten? Also jedes, alles wird bebildert. Und so unterscheiden die sich voneinander. Und so kann ich in Sekundenschnelle von der einen Figur in die andere wechseln. Dann arbeiten wir mit Requisiten. Die eine Figur hat dieses Requisit in der Hand, dann gehe ich in die seitliche und dann gibt's ein anderes Requisit. Wir haben Versatzstücke von Kostümen. Man kann auch ganz viel verorten über, wenn man die eine Figur da vorne verlässt und weggeht, hoffen wir, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer noch wissen, ah, da sitzt ja der oder da sitzt ja die. Und damit kann man arbeiten. Und im schönsten Falle passiert es so, dass man denkt, da sind jetzt 8 Leute auf der Bühne, weil ich sie alle dann nur noch irgendwie so antipsen muss. Und dann fangen sie an zu leben. Ist schwer vorzustellen. Einfach kommen und gucken.
Manchmal könnte man ja auch einfach ansprechen, Sonja, ey du, oder Michael, das ist der Arzt, in den die Sonja ja verliebt ist. Und dann ist klar, ah, jetzt spricht die Person.
Simon Stevens hilft uns da enorm. Also die Mehr ist die, dass Simon Stevens und Andrew Scott, die schon viel zusammengearbeitet haben, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt Onkel Vanya und jetzt machen wir mal eine Leseprobe mit dir, Andrew, und du liest halt mal alle Rollen und überlegen wir, wen wir besetzen. Und dann hat nach der Leseprobe Simon Stevens gesagt, weißt du was, du spielst sie alle. Und er hat dafür gesorgt, dass die Figuren sich ganz oft, aber nicht penetrant, mit dem Namen anreden. Sonja, das kann nicht sein und so weiter und so fort. Michael, wirklich, es tut mir leid, dass... Und das hilft schon mal an vielen Stellen. Aber das Schöne, als Sie gerade irgendwie die Frage formuliert haben, ist, wir werden jede Regel, die wir aufstellen, sofort wieder brechen. Also wir haben Systeme, da gewöhnt man sich dran. Ah, jetzt ist das System des Wechselns der Figuren und zack, haben wir ein neues. Und das ist der große Spaß. Und das sagte Martin Wölfer auch sofort, weil Andrew Scott macht das so genial. Du guckst dem ins Gesicht und er ändert die Figuren. Das traue ich mich nicht. Da brauche ich mehr. Und wir wollen auch mehr Zirkus. Wir wollen mehr Kindertheater. Deswegen sagte Martin Wölfer, der große Spaß wird sein, dass das Publikum, wer ist er denn jetzt? Wer ist er denn jetzt? Ach, ja, ja, jetzt ist es sie. Ja, genau, jetzt ist es wieder das und so weiter. Hä, wer ist? Ach ja, stimmt. Okay, die ist das. Dass permanent irgendwo das Publikum hoffentlich vorne auf der Stuhlkante sitzt und so ein bisschen wie im Krimi versucht rauszufinden, wer war es denn?
Nun ist aber auch die Gefahr, wenn man jetzt Kindertheater machen will, zum Staunen, dass dann zum Beispiel, wenn man die Frauen spielt als Mann, dass man dann ganz schnell auch ins Klischee abrutscht oder wenn man den betrunkenen Michael spielt, also den Arzt. Wie arbeiten Sie daran, diese Falle zu umgehen?
Manchmal treten wir mit Vollkaracho genau in diese Falle rein, weil Tschechow ist jetzt nicht ernst und hehre Kunst, sondern Tschechow will, also da steht Komödie drunter, auch bei Tschechow. Und insofern kann man ruhig auch mal in die Klischeekiste greifen, aber ganz ehrlich gesagt, vor den Frauen hatte ich am meisten Angst. Und die habe ich auch als letztes angefasst. Und wir hatten bei Helena ganz lange, weil damals war es ja auch schick, dass Russland, Frankreich, man hat immer so französische Worte einfließen lassen und so. Und am Anfang hatte sie bei uns als Hilfe für mich einen starken französischen Akzent. Also ich selber habe viel in Frankreich Zeit meines Lebens verbracht. Und das fiel mir unheimlich leicht und es hat einen riesen Spaß gemacht. Und irgendwann kam eine Probe und haben wir gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Und im Endeffekt vereint alle 8 Figuren eins, das sind Menschen. Und ob dieser Mensch eine Frau ist oder ob dieser Mensch ein alter Mann ist oder ob dieser, also es gibt ja auch nichts Schlimmeres, als wenn Kinder alte Leute nachmachen. Ja, ich kann sie arbeiten nicht und so. Und ich gucke meine Mutter an, die ist 83, denkt so, nee, das reicht nicht. Und da hoffe ich ganz feste, und meine Tochter wird meine härteste Kritikerin sein, dass die Frauenfiguren, dass sie mir gelingen. Alle haben Spezialitäten und alle wollen genau, und da geht es wieder um diesen Ton, dieser Ton will getroffen sein.
Das kann ich mir vorstellen, dass es sehr anstrengend ist, weil ja alles an Ihnen liegt. Das ist ja ein Abend, an dem Sie quasi auf sich alleine gestellt sind. Also irgendwie durchkommen müssen. Da ist keiner, der Ihnen mal ein Stichwort geben kann oder so. Es sind halt immer Sie selber. Wie bereiten Sie sich auf sowas vor? Wie kommt man da kräftemäßig durch?
Also ich habe am 2. Januar angefangen, Text zu lernen und habe letzten Sonntag die letzte Seite endlich im Kopf gehabt. Das hat alles länger gedauert, als ich gedacht habe, weil ich am Anfang den Text eben ohne Proben lernen musste, also in den luftleeren Raum. Wir haben ja eine Ausbildung, dass wir haben ja eine Körperintelligenz und wir wissen, wenn wir die Kanne nehmen, sagen wir das, und wenn wir uns da hinsetzen, sagen wir das. Das fehlte alles. Deswegen war es sehr mühsam. Ansonsten bin ich überhaupt nicht alleine. Also ich habe ein fantastisches Bühnenbild. Felix hat mir einen Parcours gebaut an, das nennt man Stagen. Wann bist du wo? Wo gehst du hin? Wo sind die Wechsel? Ist das, also das eins der häufigst benutzten Worte zurzeit ist Switch. Switch in die nächste Figur. Switch rüber. Switch, Switch, Switch. Und das poliere ich mit Robbie, unserem Regieassistenten, bis zum Get-No. Das Licht kann natürlich auch fokussieren. Wir haben die Musik. Ich habe ein mega Kostüm und auch die ganzen Requisiten. Ich habe Hilfe von allen Seiten. Aber wenn der Abend mal läuft, ist keiner mehr da. Aber genau das wollte ich. Ich wollte ohne Netz und doppelten Boden. Ich will diese Energie, die in mir tobt, die will ich einmal rausballern.
Dann wünsche ich auf jeden Fall noch gute Endproben und wünsche jetzt einfach schon mal toi, toi, toi für die Premiere am 3. August.
Am Neuen Haus im Berliner Ensemble. Und dass wir für dieses Experiment eine solche exponierte Bühne wie das Berliner Ensemble bekommen. Wir Boulevard-Schlampen, wie ich uns gerne nenne, dass wir da bei der Hochkultur mal anklopfen dürfen durch die Hintertür. Also mehr kann mich nicht freuen. Man sagt nicht Danke als Schauspieler, man sagt immer, wird schon krachend schief gehen.
Sagt der Schauspieler Oliver Mommsen. Zu erleben also in der deutschen Erstaufführung von Vanya am 3. August in Berlin. Und Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Über Kolonialismus wird in den Künsten schon lange debattiert, auch in den Theatern. Aber wie sichtbar werden eigentlich die Stücke von Autorinnen und Autoren, die sich aus eigener Erfahrung mit dem Thema auseinandersetzen? Das hat sich Grit Köppen gefragt. Sie ist Kultur- und Afrika-Wissenschaftlerin, hat als Dramaturgin, Performerin und Regisseurin gearbeitet und sie lehrt an der Universität der Künste in Berlin. Jetzt ist im Verlag Theater der Zeit ein Buch von ihr erschienen, Dekoloniale Ästhetiken im zeitgenössischen Theater, so der Titel. Und welches diese Ästhetiken sind, das weiß André Mumot. Er hat das Buch gelesen und die Autorin getroffen.
Wir sind im Krieg. Lasst uns im Krieg bleiben. Diese Kampfansage kommt von einer der Figuren in Dieudonné Nyangunas Stück Nennt mich Muhammad Ali. Die Arbeiten des kongolesischen Dramatikers tauchen auch an deutschen Theatern auf, am Berliner Ensemble oder im Musonturm in Frankfurt. Sie sind poetisch, verspielt, vor allem aber wollen sie sich nicht abfinden mit der brutalen Vergangenheit des Kolonialismus, die immer noch die Gegenwart prägt. In diesem Theater zählt nur, was in die Zukunft weist, sagt die Figur in seinem Muhammad Ali-Stück. Es ist ein Kampf, der weit in die Vergangenheit zurückreicht, ein Kampf, der seit Jahrtausenden stattfindet und den wir unablässig spielen, um uns an der Zukunft festzuklammern, weil wir verrückt nach Zukunft sind. In ihrem Buch über dekoloniale Ästhetiken im zeitgenössischen Theater hebt Grit Köppen diese Passage besonders hervor, weil sie eine Richtung vorgibt. Raus aus der Vergangenheit, hinein in eine neue Zeit und in eine Sichtbarkeit, die, wie die Autorin sagt, in Deutschland noch auf sich warten lässt.
Wenn es darum geht, körper- und geopolitisches Denken aus dem globalen Süden von subalternen Perspektiven sichtbar zu machen auf der Bühne, haben wir davon nicht genug. Überhaupt nicht. Das, was wir haben, ist stark postmigrantisches Theater, was auch seine Berechtigung hat. Wir haben identitätspolitische Debatten und wir haben natürlich auch kritische Formulierungen, die antirassistisch, antiklassistisch oder antisexistisch orientiert sind. Aber es ist eben nicht dasselbe wie subalterne Perspektiven aus dem globalen Süden.
Verschiedene Dramentexte werden von Grit Köppen analysiert, die die Realität der Kolonialerfahrungen abbilden. Und sie alle verbindet eine schonungslose thematische Dringlichkeit.
Die massive Verarmung des globalen Südens, das ist immer wieder Thema. Also Ressourcenraub, der Konsumrausch sozusagen im globalen Norden, ja, und die Verelendung im globalen Süden, das ist ganz auffällig. Und damit einhergehend eben, dass eine Gewalt des Marktes beschrieben wird, eine soziale Gewalt, die daraus generiert wird, Militarismus, aber eben auch Massenflucht sozusagen. Ein Thema ist natürlich neben dem Klassismus auch der Rassismus. Und was ich sehr interessant fand, dass in etlichen Stücken auffällig war, dass es sie eine Verbindung aufmachen zwischen Fetischisierung und Rassismus. Also das heißt, diese überbordende Begehrenstruktur gegenüber schwarzen Körpern oder Körpern von People of Color als eine Imagination sozusagen der Weißen, das war was, was ich zum Beispiel total auffällig fand bei Texten von Dieudonné Nyangouna, bei Marie Ndiaye wird das thematisiert und auch die französische Theaterwissenschaftlerin Sylvie Chalaillet spricht über die L'Érotikkolonie und das ist ein sehr, sehr heikles Thema, weil das in der Regel ausgeblendet bleibt.
Unser eurozentrisches Weltbild wird in diesen Texten herausgefordert und verworfen. An seine Stelle tritt die Entkoppelung von westlichen Modellen, die einseitig die Welt erklären und das Theater. Brit Köppen findet eine Ästhetik des Aufruhrs und eine Ästhetik der Transgression in den Stücken. Da ist die Anklage der Verhältnisse ein, Zitat, wuchtiger Aufschrei gegen die spürbaren Langzeitfolgen kolonialer Herrschaftsverhältnisse bis in postkoloniale Realitäten hinein. Wut, Empörung, Rebellion, Spott und Sarkasmus prägen die Texte der afrikanischen und afrodiasporischen KünstlerInnen. Aber auch ein Durchbrechen der erdrückenden Realitäten. Um Transgression geht es eben auch, also um eine Verwandlung der Welt mit Mitteln des absurden, irrealen, traumartigen Theaters.
Es gibt ein Phänomen, dass sowohl Zeit als auch Raum als auch Identitäten fluide gehalten werden. Das heißt, verschiedene Zeitebenen, Vergangenheit, Präsenz, Zukunft fließen permanent ineinander. Der Raum kann implodieren, er kann porös werden, er kann davonfließen sozusagen. Und das macht so eine geistige Bewegung im Kopf, wenn man diese Stücke liest, aber auch wenn man sie sieht auf der Bühne.
Brit Köppens Buch ist eine wissenschaftliche Arbeit und richtet sich an eine wissenschaftliche Leserschaft, natürlich. Ihre genauen Interpretationen aber weisen in die Wirklichkeit hinaus, zu einem Theater, das sich stark positioniert gegen politische und diskursive Formen der Beschwichtigung, Beschönigung und scheinbaren Befriedung. Eine große Freiheit steckt in diesen Bühnentexten, weil sie nicht nur aufarbeiten und anklagen, sondern neue Realitäten schaffen wollen. Unter diesem Blickwinkel erscheint jede politische Ordnung und Herrschaft als temporär begrenzt, überwindbar und zwingend veränderlich, so heißt es im Text. Aber nach der Analyse muss die Praxis kommen. So viel steht fest, die Stücke des dekolonialen Theaters gehören auf die Bühne, weil sie den Kampf nicht scheuen und weil sie so verrückt nach Zukunft sind.
André Mumot über dekoloniale Ästhetiken im zeitgenössischen Theater. Das Buch von Grit Köppen ist erschienen im Verlag Theater der Zeit und die 276 Seiten kosten 20 Euro.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Deljat Numan Khorshid, Schauspieler am Residenztheater München.
Darf ich ein Zitat von Brecht vorlesen? Ja, meine geniale Stelle im Theater war die Zitat von Radioapparat von Bertolt Brecht. Der Radioapparat, du kleiner Kasten, den ich flüchtend trug, dass seine Lampen mir auch nicht zerbrechen, besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, da meine Feinde weiter zu mir sprechen.
Kleiner Kasten, den ich flüchtend trug, dass seine Lampen mir auch nicht zerbrechen, besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, dass meine Feinde weiter zu mir sprechen.
Das ist ganz andere Geschichte, weil wir waren in die kurdischen Dörfer im Irak. Wir hatten keine Verbindung zu Gesellschaft oder überhaupt zu nichts. Und dann nach dem Krieg kam, als das Dorf zerstört wurde und wir dann flehten und 6 Jahre im Exil waren, dann kamen wir raus. Wir waren so in ein Reservat umkesselt, von Militär beobachtet. Es gab eine Art Bazar, der ich dort ein Radio gekauft habe zum ersten Mal in meinem Leben. Und dieses Radio brauchte sehr viel Zeit, bis ich Geld hatte, um Batterie zu kaufen. und zu reparieren und so weiter. Es war auch kaputt. Dieses Radio hörten über 12 Familien jeden Abend vorsichtig und ängstlich, weil verboten war, Radio und die Nachrichten von Ausland zu hören. 12 verschiedene Familien hörten wir dieser kleine Radioapparat, was uns von Außenwelt sagt. Und irgendwann mal, als auf Brecht kam, gab auch dieser Radioapparat. Und das hat mich sehr fasziniert, Bezug auf meinen Radioapparat, die im Krieg so viele Leute das gehört haben und gehofft haben auf eine gute Nachricht von Ausland. Es war wie, als wären wir alle auf eine Botschaft von Außerirdischen warten. Und da kam dieses Radioapparat von Brecht, obwohl bei Brecht sehr wenig Text ist, aber es hat mich richtig fasziniert. Und da kam auch die Frage und die Sache bei mir, welche Flucht ist besser als die andere oder anders ist als die andere? Wie der Tod. Nirgendwo. Alle Kriege sind gleich furchtbar. Alle Tote sind gleich furchtbar und grausam und alle Fluchte auch.
Der Schauspieler Dejat Numan Khorshid über die Verbindung eines Brecht-Gedichts zu seiner Fluchtgeschichte. Mehr über den Schauspieler gibt's im Theaterpodcast. Da war er neulich zu Gast. Und am kommenden Dienstag, da ist er live ab 9.05 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Hier geht's jetzt weiter mit unserem Filmmagazin Vollbild. Ich wünsche viel Spaß dabei und noch einen schönen Samstag.